Ich bin jetzt hier im Bild und freue mich auf die Gemeinschaft heute Abend. Also wir grüßen uns erst einmal alle, die ja in Neudorf sind und auch die, die über Bild und Ton zugeschaltet sind. Also lasst euch ganz lieb grüßen. Das Thema heute Abend. Ja, was tut Gott heute und jetzt? Ich habe das nochmal überflogen und fand es überhaupt nicht brauchbar. Da habe ich mich heute Vormittag und heute Nachmittag noch einmal hingesetzt und habe mich vorbereitet. Ja, es ist alles etwas anders geworden, aber das ist manchmal so. Das Thema ist da schon etwas eigenartig. Aber es ist eine wichtige Frage. Sie ist eigentlich auch eine Provokation. Es stellen ja nicht nur Ungläubige, sondern Gläubige, Kinder und Söhne Gottes diese Frage. Natürlich wissen wir alle, dass Gott Wunder getan hat und tut. Aber davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Wir fragen deshalb auch manchmal nach den Fußspuren Gottes. Gibt es die heute noch? Ganz am Anfang, da schuf Gott die Himmel und die Erde, das Firmament und auch die gesamte Geisterschar. Natürlich schuf er auch den Menschen Adam und etwas später die Eva. Wir wissen dann auch um den Einbruch der Sünde, das Exil und die Urgeschichte bis Noah. Ein neuer Anfang und etwas später haben wir dann die Auserwählung des Abraham und damit der Beginn des Volkes Israel. Es folgten dann 2000 Jahre Gesetz mit Mose, bis der Sohn Gottes in Bethlehem geboren wurde. Wir können nicht eine fast 4000-jährige Weltgeschichte und die darin eingebettete Heilsgeschichte mit einem Satz ablaufen lassen. Das geht nicht. Wir können sie auch nicht beantworten. Das wissen wir alle. Und doch fragen wir, was tut Gott heute und wo ist etwas von ihm zu hören und zu sehen? Wir fragen nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht, sondern wenn es tatsächlich diesen einen Gott gibt, was tut dieser und womit ist er heute und jetzt beschäftigt? Nicht nur die Insider, die Glaubensgemeinde, sondern auch die Außenstehenden fragen uns gelegentlich danach. Tut denn dieser Gott, von dem wir reden, überhaupt etwas? Das wissen wir ja. 3,5 Jahre hat er durch seinen Sohn hier auf Erden geredet und auch gehandelt. In großen Zeichen und Wundern, durch Tod und Auferstehung, sichtbar vor aller Augen. Mehrmals hat er auch nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern geredet und gegessen, bis er zu seinem Vater aufgefahren ist und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät Gottes. Seitdem könnte man oberflächlich fragen, sieht und hört man eigentlich nichts mehr von ihm. Es gibt da Brüder, ich habe zwei davon gekannt, die haben behauptet, Jesus Christus gesehen zu haben. Aber da habe ich große Zweifel angemeldet. Sehr große Zweifel. Und habe auch ihnen gesagt, dass ich den Eindruck habe, das war ein Engel des Lichtes. Das war Satan als Gestalt, als Engel des Lichtes. Ja. Nimmt Gott, die kritische Frage, noch Einfluss auf die zerstörerischen und diabolischen Kräfte des Kosmos? Wenn Energien frei werden, die das Tausendfache von den Atomexplosionen in Japan übertreffen werden. Was macht eigentlich Gott, wenn solche gewaltige Stürme und Verwüstung Hunderttausender das Leben kostet und ein Meer der Unschuldigen in den Tod gerissen wird? Das gerichtsvolle Zeugnis der Johannes-Offenbarung kann nicht übertroffen werden. Wenn wir das langsam lesen, dann wissen wir nicht mehr, wohin wir denken sollen. Wenn man nur einmal die letzten 100 Jahre überblickt und den Ablauf der Geschichte und das Schicksal des einzelnen Menschen überdenkt, dann ist das doch ein einziger Schrei des Entsetzens. Dann ist Gräuel, Chaos und Verwüstung die Quintessenz, die unter dem Strich herauskommt. Oder hat sich dieser Gott nicht schon längst von seiner Schöpfung, die er ja ins Dasein gerufen hat, verabschiedet? Sag immer wieder einmal, darüber nachdenken, was in der Weltgeschichte, die ja in der Tat eine Unheilsgeschichte, da alles abläuft. Da klingt doch die Frage nach dem, was Gott heute tut, ja, das klingt doch fast wie ein Hohn. Was würden wir denn antworten, wenn ein Mann uns auf der Straße danach fragen würde, wenn eben gewaltige Verwüstung, ganze Teile dieser Erde begraben werden? Gibt es das überhaupt, dass man wissen kann, was Gott heute und jetzt will und tut? Nach außen hat es nun wirklich den Einschein, als ob Gott eingeschlafen sei. Oder hat er sich von seiner Schöpfung verabschiedet, weil sie sich auch ohne Gott einen Weg gesucht hat? Denn im Großen und Ganzen sieht und hört man ja nichts von einem Gott, der alles in Händen haben soll. Aufgepasst, einen solchen Satz vor Ungläubigen zu sagen, das ist ein ganz großes Wagnis. Oder haben wir eine solche Frage noch nie gestellt? Wer wohl hinter den grausamen Abläufen der Geschichte steht? Eine Geschichte und eine Welt, die von so großer, brutaler Gewalt, Terror, Blut und Tränen geschrieben wird. Und da reden wir, ja, in den Versammlungen von einem allgewaltigen Gott, der etwas tut. Es wäre doch das Gescheiteste, so meinen wir Menschen, dieser Gott würde endlich aus seiner Verbotenheit heraustreten und diesem elendiglichen Treiben der Menschen ein Ende setzen. Vielleicht verstehen wir auch die Frage der Jünger. Herr, willst du, weil wir das nicht mehr ertragen und aushalten können, willst du, dass wir Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lassen, dass die ganze Bande verzehrt wird? Ja, zu keiner Zeit haben Millionen Menschen nun schon ein halbes Jahr so anhaltend gebetet und geschrien wegen der gefangenen Geiseln in den Händen der Hamas. Das Ergebnis? Ein einziges Schweigen Gottes. Wäre es nicht angebracht, dass Gott den Verbrechern und Gewaltherrschern dieser Erde endlich den Hals umdrehen würde? Das wäre doch etwas, um bei Evangelisationen den Leuten auch endlich einmal richtig einheizen zu können. Wenn Gott sich in Macht und Herrlichkeit offenbaren würde, so wie zum Beispiel bei der Geschichte von dem Ananias und der Sapphira, das war schon ein Schock, der durch die ganze Stadt ging. Wenn da Menschen, weil sie ein klein wenig gemogelt hatten bei der Aussage, wurden sie alle vom Tod erfasst und fielen um. Ja, Fußspuren Gottes. Wir haben das Thema schon Jahrzehnte behandelt. Gibt es diese überhaupt? Und wir reden über ein Thema, dass dieser Gott heute und jetzt etwas tut, sitzt natürlich dahinter ein großes Fragezeichen. Tut denn Gott heute und jetzt etwas Besonderes, das wir dann erfragen können? Für mich ist das schon eine entscheidende Frage. Was Gott heute will und tut. Ist dieser Gott nicht ein und derselbe? Immer derselbe, der Unveränderliche, der in sich selbst Existierende, der wie Jakob schreibt, der Vater der Lichter ist, bei dem es keine Veränderung noch einen Wechsel gibt. Stellt sich dieser Gott im Alten Testament nicht immer als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs da und im Neuen Testament als der Vater unseres Herrn Jesus Christus? Immer und ewig derselbe. Gibt nicht die Bibel uns ein deutliches Zeugnis von diesem einzigartigen Gott, diesen Unveränderlichen in Raum und Zeit? Und wir stellen die Frage, was Gott heute und jetzt tut. Heißt es nicht und lesen wir nicht überzeugend in Hebräer 13, 8, Jesus Christus, gestern, heute und durch alle Zeit Äonen derselbe? Und es ist absolut richtig, dass der Vater und der Sohn unveränderlich dieselben sind und bleiben. Unveränderlich in ihrem Wesen, Absichten und Zielen, aber nicht in dem, wo und wie und was sie tun. Warum ist und bleibt dieser Gott so verborgen, so geheimnisvoll, als würde er nicht existieren? Als Antwort fand ich den Vers aus Hebräer 1,1. Wir haben ihn schon mehrmals betrachtet. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern im Alten Testament, in den Propheten an sein Volk, So hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Das Reden Gottes ist gleich seinem Tun. Denn wenn er redet, dann geschieht etwas. Und wenn er gebietet, da steht es vollbracht da. Und Gott hat sehr deutlich durch seinen Sohn an sein Volk geredet und auch gehandelt. Aber die Jünger, die fragten ihn. Und das kurz vor der Himmelfahrt. Nachdem sie 3,5 Jahre mit ihm unterwegs waren, bei Tag und bei Nacht, fragten ihn, wie denn das mit ihnen weitergehen soll. Das war nach der Auferstehung. Und sie fragen ihn, richtest du in dieser Zeit, wo wir heute unser Dasein haben, also dem Volk Israel, noch das Königreich her? Ja, das war ihre Überzeugung, auch ihre Perspektive. Wonach sollten sie denn sonst fragen? Die Gemeinde als solches gab es noch nicht. Ja, das ist schon echt. Er hat zu den Vätern geredet. Und dann durch den Sohn. Und dann fragen sie ihn, wie wird das mit seinem Königreich? Und seine Sendung bestand ja. In der Proklamation des kommenden Königreiches. Und das Evangelium und das, was er zu reden hatte, war ein Evangelium des Königreiches. Mit ihm war aber nur der Anbruch da. Und jetzt wussten sie nicht, wie der Lauf der Dinge sein sollte. Das war keine neugierige Frage. Das war eine Frage ihrer Lebensexistenz. Die Substanz des Glaubens, was soll da werden? Das sind doch ereignisreiche Entwicklungen. Ein Königreich, was da anbricht. Und das vom Himmel. Sag uns doch, was du tun willst. Und welche Absicht du hast. An dieser Stelle hätte unser Herr Gelegenheit gehabt, ihnen den gesamten Ratschluss und Plan Gottes zu offenbaren. Nichts. Oder verschwommen, sage ich einmal, hat er seinen Jüngern nur wissen lassen, dass sie um Zeiten, also den chronologischen Ablauf, und die genauen Termine nicht zu wissen brauchen. Euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen oder Zeit und Stunde übersetzen manche zu wissen, die der Vater vermöge seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Ein wunderbares Wort. Die Zeitabläufe, horizontal, Chronologie und ja die kairologischen Einschnitte von oben nach unten, das war für sie nicht unbedingt nötig, dass sie das wissen sollten. Die hat der Vater festgesetzt. Auch den Heilstermin der Entrückung und Hinaufversammlung der Glieder ist schon längst alles festgelegt. auch seiner sichtbaren Wiederkunft, wenn er vom Himmel mit Herrlichkeit und umgeben von Engel, von der Engelschar, auf dem Ölberg niederkommt. Alles festgesetzt. Aber darum, und darin wollte der Herr sie nicht belehren. Denn im Eigentlichen hätte er müssen ja sagen, also meine lieben und teuren Jünger, ich muss euch leider enttäuschen. Denn der Zeitrahmen, ja, hat eine Länge von fast 2000 Jahren. Ich komme ja dann doch zurück, weshalb er ihnen die Geschichte, die mit ihnen abläuft, und es war ja eine schlimme Gerichtsgeschichte, nicht zumutete, dass sie davon Kenntnis hatten. Vielmehr werdet ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an die letzte Grenze des Landes. Ja, das ist ein begrenzter Auftrag, den sie von unserem Herrn bekommen hatten. Denn das Gericht über sein Volk war schon zu damaliger Zeit eine beschlossene Sache. Vielleicht werden manche gemerkt haben, das steht so gar nicht in meiner Übersetzung, was du da zum Schluss gesagt hast. Weil fast alle Übersetzer aus der letzten Grenze des Landes die Enden der Erde gemacht haben. Das kann man auch übersetzen. Aber es hat also für mich und vielleicht auch für euch eine doppelte Bedeutung. Historisch muss man übersetzen bis zur letzten Grenze des Landes, denn das war ihr Auftrag. Er hatte ihnen ja auch untersagt, zu den Nationen zu gehen. Das war ein Befehl. Ja, aber heilsgeschichtlich könnten wir auch lesen, bis an die Enden der Erde. Denn Israel wird, wenn es einmal zurückgekehrt ist, in der ganzen Fülle neu und lebendig gemacht worden ist, ja, alle Nationen zu Jüngern machen. So steht das auch da. Ist eine unerfüllte Verheißung. Und weil die Theologie und die Kirchen gemeint haben, dass Israel für immer erledigt ist und sie nie wieder im Blickfeld von der Geschichte Gottes gelangen, sie sich dann an diese Stelle gesetzt haben und sich dann als neutestamentliches Gottesvolk ausgegeben haben. Also das ist ein so großes Ausmaß an Irrtum und Verführung und kaum einer wagt, das mal auf den Tisch zu stellen. Und es sagt, hier habt ihr alle getäuscht, weil die Rückführung und ja, Israels Berufung überhaupt nicht zur Diskussion steht. Unbereubar. Und aus diesem Grund haben manche Übersetzer auch die neue Übersetzung von wie heißt der Mann? Van Heiden. Der hat bei der Überschrift des Briefes von Jakobus, wo wir lesen, an die 12 Stämme, einfach darüber geschrieben, an das neutestamentliche Gottesvolk. Das ist eine Fälschung. Und wir sollten da auch mal einstehen, wenn da eine Frage kommt. Also, vielleicht haben wir in den Jahrzehnten das auch überlesen. Ich jedenfalls. Dass unser Herr auf Erden genaue Aussagen gemacht hat über den Werdegang in der Heils- und Rettungsgeschichte mit Israel. Völlig überlesen, jahrzehntelang. Zum Beispiel lesen wir, und sie, Israel, das Volk wird fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Das war im Jahr 70. Da ging ja nichts mehr. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Ja, so hochinteressant. Wie lange? Ja, das steht nicht da, aber ein kleines Wort gibt uns einen Hinweis. Und dieses kleine Wort müssen wir unbedingt und ausmalen. Wenn wir Heilsgeschichte verstehen lernen wollen, da steht das Wort bis. Noch einmal. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das sagt uns, dass über die Nationen Heiden ist ein Ausdruck, den können wir ausklammern, weil er irreführend ist. Der Heilige Geist wollte zwischen Israel und den Völkern außerhalb dass da eine Unterscheidung stattfindet. Wenn wir das Wort Heiden gebrauchen, dann müssen wir wissen, dass diese gottlosen Menschen genauso zahlreich in Israel zu finden sind, wie in Ägypten und in Rom und in Deutschland. Deshalb Nationen. Israel wird von den Nationen zertreten, bis die Zeiten der Nationen, ein Pleroma steht dort, also eine Erfüllung bekommen wir. Noch einmal. Hier lesen wir, dass über die Nationen ein Zeitmaß bestimmt worden ist, wovon ja Daniel schreibt. Von den Zeiten der Nationen. Und wenn dieses Zeitmaß als Pleroma, als eine Vervollständigung gesehen wird, dann ist damit die Nationengeschichte zu Ende. Es hat damit vorläufig ein Ende gefunden. Dann hört auch die Bedrängnis der Nationen über Israel auf. Nicht früher. Das ist der Inhalt und das Verständnis von Lukas 21, Vers 24. Und dann gibt es auch noch eine Parallele. Und die lese ich euch auch vor. Die kennen wir ja alle. Schon jahrzehntelang. Denn ich will nicht, Brüder, schreibt Paulus in Römer 11, 25, dass euch dieses Geheimnis, nämlich das Geheimnis der Verstockung Israels, der Wegführung, unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israels zum Teil widerfahren ist, und jetzt kommt wieder so ein kleines Wort, oder ja, diese drei wichtigen Buchstaben bis die voll, ja, steht überall drin, bis die Vollzahl der Nationen erfüllt sein wird. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja, und in der Auslegung schon jahrzehntelang. Fast alle Heilsgeschichtler haben gemeint, dass das wir sein müssen. Wir sind die Vollzahl der Nationen. Wir sind das Pleroma der Nationen. Ja, aber dieses Textwort hat überhaupt nichts mit Gemeinde zu tun, die bisher immer eben so, wie ich es gesagt habe, gesehen wurde. Und wir fragen uns, weshalb soll denn an dieser Stelle die Gemeinde die Vervollständigung der Nationen sein und ausmachen? Was sollen wir denn da vervollständigen? Frage ich und ihr sicherlich auch. Wenn die Glieder des Leibes die Vervollständigung des Christushauptes darstellen und sind, das geht doch gar nicht, dass wir auf der einen Seite dazu gesetzt sind, als Glieder den Christus in seiner Ganzheit zu vervollständigen, Pleroma. Und das, weil hier etwas steht, von Vollzahl, während wir auch die Erfüllung und die Vervollständigung der Nationen. Es fällt schwer, ja, eine gelebte Denkstruktur zurückzulassen. Fällt das schwer. Aber wenn wir dieses kleine Wort Vollzahl mit volle Zeit übersetzen, dann würde das für uns in der Deutung eine Hilfe sein. Noch einmal lese ich den Text. Israels Verstockung ist zum Teil ihnen widerfahren, bis die volle Zeit der Nationen erfüllt sein wird. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das zu diesem Text. Das ist ja schön, wenn man in einer Bibelrüste 8 Tage beieinander ist, dass man da miteinander im Gespräch kommen und bleiben kann. Ist kostbar. So, und jetzt noch einmal ein Wort wegen dem Gericht, was unser Herr auf Erden ausgesprochen hat, was sein Volk Israel betrifft. Zum Beispiel Matthäus 23, 39. Kennt ihr ja alle? Wir wissen um die Textworte, aber sie zeitlich richtig, heilsgeschichtlich einzuordnen, wo sie hingehören und was sie aussagen, ja, da müssen wir manchmal etwas länger stehen bleiben und nicht so schnell über den Text hinweglesen. Und das machen wir jetzt. Da steht Folgendes vor uns. Matthäus 23, 39. Siehe, aufgepasst. euer Haus, nämlich das Haus Israels, wird euch öde und wüst gelassen werden. Also wüst und öd gelassen werden, ihr werdet weggeführt werden, aus diesem Land der Verheißung weg. Denn ich sage euch, nicht uns, ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Ich werde mit euch keine Gemeinschaft haben können. Jetzt kommt wieder das Kleine. Bis, bitte Bund ausmalen. Bis ihr sprecht, nicht wir, sein Volk, sprechen, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn das für ein Zeitpunkt? Es ist die sichtbare Wiederkunft des Königs und Messias Israels. Und zwar auf dem Ölberg, der nah bei Jerusalem liegt. Und dann noch diese aufregende Szene, kommt dann gleich anschließend. Kapitel 24, da gab es keine Kapiteleinteilung damals. Es kommt gleich anschließend. Danach setzten sie sich, die Jünger und unser Herr, auf dem Ölberg, angesichts des Tempels. Und er sagte folgende Worte: Weil die Jünger ja unserem Herrn so aufmerksam gemacht hatten auf dem Glanz des Tempels. Er soll sich doch mal dieses Prachtgebäude anschauen. Ja. Und da lesen wir, Jesus verließ dann den Tempel und wollte weitergehen, da traten seine Jünger zu ihm heran, um ihn auf den Prachtbau des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies nicht alles? Also, er wollte mit ihnen nicht darüber diskutieren. Wahrlich, Amen, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger noch einmal, als sie allein für sich mit ihm waren, an ihn mit der Bitte heran: Sage uns doch, wann wird dies geschehen? Sehr interessant. Ja, ja, das haben wir gar nicht für möglich gehalten, aber so ist es. Und welches ist das Zeichen deiner Anwesenheit bzw. Wiederkunft? Und was ist in der Vollendung und bei dem Abschluss des gegenwärtigen Äons zu erwarten? Wissen wir ja alle, könnten wir auch einmal auswechseln, dass das Ende der Welt an dieser Stelle gibt es überhaupt nicht. Und weil die Übersetzer das Wort Äon gemieden haben, wie die Pest, da haben sie alle möglichen Begriffe dann eingesetzt. Wenn der Herr wiederkommt, dann ist das Ende der Welt. Verstehen wir? Und mit dem Ende der Welt ist endlich Schluss mit noch nachfolgenden Rettungsabsichten oder Aktionen. Dann macht Gott Schluss. Und deshalb ist also eine Rettungsmöglichkeit von Geschöpfen, die heute nicht oder noch nicht glauben konnten, völlig ausgeschlossen. Wenn wir diese Begriffe nicht auswechseln, weil der Heilige Geist ja darauf angelegt war, uns nicht Welt und nicht Kosmos, sondern Äon wissen zu lassen. Ein Äon wird abgeschlossen, wenn Christus wiederkommt. Und das ist der gegenwärtige Äon von den vielen Äonen, die durch den Sohn geschaffen wurden und die auch noch zukünftig sind. Das sind doch alles Abläufe und Zeitereignisse, die wir nimmermehr außer Acht lassen dürfen. Mit der Fluchgeschichte Israels und dem Verstockungsgericht über dieses Volk wurde ja auch ein ganzes Programm mit all den Verheißungen blockiert und zurückgestellt. Israel hörte für lange Zeit auf, Offenbarungsträger zu sein. Und was haben wir gemeint? Israel bekommt noch einmal eine Chance zu Pfingsten. Wenn sie hätten, ja, das können wir alles zurücklassen. Festgesetzt war Gottes Plan in der Chronologie und kairologisch die Rettungsaktionen, wenn sie einsetzen und zu Ende sind. Und das, was nach oder anschließend folgt, nach dem Gericht über Israel, ja, Geschwister, das war nämlich das Geheimnis der Gemeinde. Und die kann nicht einfach alles übernehmen, was da von Gott zurückgestellt und ungültig erklärt wurde. Aber das hat man ja gemacht. Bis zum heutigen Tag versucht man, die Nationen zu Jüngern zu machen, indem man sie tauft. Und was weiß alles für Rituale dann einsperrt. Eine Tragik ohne Gleichen. Das Apostelkonzil in Jerusalem, das bezeugt das doch, dass die Apostelschaft nicht klar kam und einen Beschluss fasste, der einigermaßen die große Kluft zwischen ihnen und wem? Natürlich dem Evangelium des Apostel Paulus zu überbrücken suchte. Das war die Auseinandersetzung. Ja, also, liebe Geschwister, das ist schon wichtig, dass wir darüber mal nachdenken. Und Jakobus fasste ja dann diese, ja, mehrstündige oder auch mehrtägige Versammlung der Geistlichen, der 12 Apostel und des Apostels Paulus zusammen. Er gehört ja nicht zu den 12 Aposteln, auch wenn man das theologisch versucht zu erklären, indem man den Judas für immer draußen lässt und den Paulus zum 12. Apostel macht, der dann eben auch eine Säule bekommt in dem neuen Jerusalem und zu richten hat die 12 Stämme Israels. Das können wir alles dahin lassen, weil das alles nicht stimmt. Ja, also Jakobus fasst das zusammen. Apostelgeschichte 15, Vers 13. Nachdem sie aber ausgeredet hatten, und sie kamen dabei hart aneinander. Na, da hat's ganz schön, gefunkt. Nachdem sie ausgeredet hatten, antwortete Jakobus und sprach: Brüder, hört mich, Simon. Warum man nicht den Petrus genannt hat hier, aber das war der Petrus. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat. Positiv. Also man höre und staune. Als ich diesen Vers zum ersten Mal mit Bewusstsein las, da habe ich mich ganz sehr von Herzen gefreut. Da hatte der Petrus begriffen, dass es nicht mehr zuerst um die Juden ging. Die Juden zuerst, die Juden zuerst, die Synagoge zuerst. Nein, da hatte also in dieser Diskussion und Auseinandersetzung gelernt auf einmal, die Nationen die erste Stelle zu geben, den Vorrang, den ersten Platz zu geben, zuerst die Nationen. Und dann hören wir genau hin. Und da geht es dabei nicht um alle Nationen, sondern er sagt, um aus ihnen, den vielen Nationen, ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Es geht hier, nachdem Israel zurückgestellt wurde, geht es also um eine Auswahl. Und diese Auswahl ist nicht mehr aus Israel, sondern aus den Nationen. Und jetzt kommt das große Wort. Wir lesen ja weiter in diesem Text. Nach diesem, was da als Auswahl aus den Nationen gekennzeichnet wurde, wenn dieses Geschehnisse abgeschlossen ist, nach diesem, was vorher geschrieben wird, will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Liebe Geschwister, wir leben ja heute in einem solchen Übergang, heiß geschichtlich, wo das eine ausläuft, das Geheimnis der Gemeinde, und Israel wieder alle Bedenken und Voraussagen nach 2000-jähriger Wüstenzeit im Land der Väter angekommen ist und seit 48 sogar einen eigenen Staat hat. Ich werde zurückkehren und wieder aufbauen. Die Hütte Davids, die zerfallen ist, ihre Trümmer will ich bauen und sie wieder aufrichten. Und weshalb? Damit sie endlich Ruhe und Frieden haben? Nein, nein, nein. Wir denken immer so kurzsichtig, sichtig. Nein, nein. Da steht es, damit die übrig gebliebenen an Menschen. Ja, wie können wir da weiterlesen? Was sind denn das für Menschen? Menschen, die die Gerichte der Johannes-Offenbarung überstanden und überlebt haben. Überlegen wir doch einmal. Da gibt es Engel, die losgebunden werden, um den dritten Teil der Menschen auszulöschen. Das wären knapp 3 Milliarden Menschen. Und da gibt es einen Reiter, der Vollmacht und Autorität von Gott empfängt über ein Viertel der Erde, territorial, zu töten und auszulöschen. Und wenn dann es hier zu lesen ist, Gott wird die zerfallene Hütte Davids wieder bauen, aufbauen, herstellen, damit die übrig gebliebenen an Menschen, dann hat das seinen Sinn und seine Bedeutung. Aber was hinter diesem Begriff übrig geblieben steht, das kann kein Mensch aushalten und ertragen. Für Elend und Qual, Todesqual, jedenfalls, damit die übrig gebliebenen an Menschen den Herrn suchen. Also was da übrig geblieben ist, dann suchen diese Geschöpfe den Herrn. Und dann kommt noch ein Begriff, und alle Nationen. Das dürfen wir auch einmal bunt ausmalen. Alle Nationen. Woher lasen wir ja? Aus den Nationen eine Schar-Auswahl. Und dann alle Nationen. Die sind nicht vergessen. Über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Ich war ganz überrascht. Wir haben ja mit unserem Thema die Frage gestellt, was tut Gott heute und jetzt? Hier in diesem Abschnitt geht es um die Zukunft. Ich beende dann diesen Text aus der Apostelgeschichte, denn dem Herrn sind alle seine Werke und das, was getan wird, von dem Äon an bekannt. Wir aber fragen nach dem Heute und dem Jetzt. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Gott tut jetzt und heute das, was zwischen Israels Fluchgeschichte und ihrer Wiederannahme liegt. Ganz logisch. Dieses große 2000-jährige Zeittal. Dieses Tal, ja, ist ja, ich greife vielleicht etwas vor, mit einem Geheimnis gefüllt. Ein Geheimnis. Ich darf es noch einmal sagen. Ein Geheimnis. Das Geheimnis des Evangeliums. Und in diesem Geheimnis des Evangeliums liegen alle anderen Geheimnisse mit verborgen drin. Ja. Und das, was dort in diesem Evangelium verborgen gehalten ist, das tut Gott heute und jetzt. Das Tun ist damit zusammengebunden dass er die, die dafür bestimmt sind, hineinschauen lässt, dass sie das Vermögen und die Fähigkeit haben, das zu erkennen, was heute und jetzt unter dem Willen und Tun und seinem Wohlgefallen liegt. Noch einmal, Gott tut jetzt und heute das, was zwischen Israels Fluchgeschichte und ihrer Wiederannahme liegt. Und das ist das Geheimnis einer Gemeinde, nicht nur einer Gemeinde. Der Begriff Ekklesia steht auch für andere Gruppen in der Heilsgeschichte. Aber dieses Wort herausgerufen hat ja noch einen ganz wichtigen Beinamen bekommen. Gemeinde, welche da ist, sein Christi Leib. Gibt's und kann es ja nur bei Paulus geben. Niemals in den Schriften der Beschneidung, und diesen Leib gab es auch im gesamten Ablauf der Evangelien nicht. Nach einer äonenlangen Geheimhaltung, auch vor den Engeln, den Geisteswesen und Menschen, ein in einem Tresor oder besser im Herzen Gottes gehütetes Geheimnis durfte zum ersten Mal veröffentlicht und bekannt gemacht werden. Und genau das ist es. Und darum geht es, wenn wir über das Heute und Jetzt im Heilsplan Gottes sprechen. Es gab eine große Veränderung, als Gott sein auserwähltes Volk beiseite setzte und eine Gemeinde aus den Nationen herausstellte. Aus ihrem Fluch, ihrer Verstockung, ihrer Zurücksetzung, ihren Schlafzustand wurde uns Nationen die Rettung, das Heil und das neue Leben erst möglich. Und diese Gemeinde ist nicht die Fortsetzung dessen, was aufgehört hat, sondern etwas ganz Neues, Einmaliges, noch nie Dagewesenes. Der Sohn Gottes bekommt Söhne, Glieder an seinem Leibe. So etwas konnte von keinem Geschöpf und keinem Engel je erdacht werden. Das war niemals in ein Menschenherz als Gedanke gekommen. Was heute und jetzt als Evangelium bezeugt wird. Nicht ein berauschendes Tun mit Zeichen und Wunder, wie es Israel in Markus 16 ja verheißen wurde. Die Zeichen und Wunder wurden denen folgen, die da glauben. Wie soll das heute erfüllbar werden? Das soll mir doch mal jemand sagen. Sondern allein in der Offenbarung und Bekanntmachung der Geheimnisse, die erst durch Paulus der Gemeinde geschenkt worden sind. Wenn wir als Gemeinde und Kinder Gottes nicht mehr erkennen und definieren können, was Gott heute und jetzt tun und jetzt tut und will und was er für Absichten hat, sind wir jedem Geist der Verführung bodenlos ausgeliefert. Lassen wir uns nicht beunruhigen, wenn unser Gott und Vater nach außen gesehen nichts tut und von ihm nichts zu sehen ist, er wirket heute dennoch durch sein geschriebenes Wort. Ein Wort, was in unseren Herzen hinein geoffenbart wurde und entfaltet worden ist. Die Herrlichkeit Jesu Christi. Es ist ja eine besondere Heilszeit, wenn Menschen zu einer Gemeinde berufen werden, über die Gott schon vor Jahrtausenden, vor allen Äonen und Generationen einen für sie nicht vorstellbaren Plan gemacht hat. Mal überlegen über unser persönliches Leben, was so bedeutungslos ist, wo kein Mensch darüber spricht, aber Gott schon, ja, einen Plan fertig hat, festgemacht, der viel später erst Wirklichkeit wurde. Wirklichkeit in dem Glauben derer, die es betrifft, ist also ganz, ganz sehr kostbar. Lassen wir uns nicht beunruhigen von so vielen Meinungen um uns her, sondern lernen, dieses uns zugedachte und zugeordnete Evangelium in unseren Herzen lebendig werden. Gott tut jetzt und heute und macht sein Wort in uns lebendig. Darin erkennen wir die Wirksamkeit und das Tun Gottes. Wenn wir den Vers in 1. Timotheus 1,9 lesen, der uns errettet hat, aus dem Tod in das Leben und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unserer Tüchtigkeit, nicht nach unseren Fähigkeiten und Vermögen und Begabungen, sondern auch nicht nach Werken, Leistungen, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu bereitgestellt wurde vor den Äonen. Mal nachdenken. Bevor es eine Schöpfung gab, ich werde nicht müde, der Gemeinde und den Gliedern das zu bezeugen. Das gehört zu dem Tun Gottes und seiner Wirksamkeit für heute und jetzt, auch wenn nach außen eigentlich scheint alles kaputt zu gehen. Vollführt aber der Geist Gottes an denen, die dazu berufen sind, schon vor den Äonen, dass das mit uns geschehe und ausgeführt werde. Bezeugen wir doch, das uns anvertraute Evangelium von den Geheimnissen Gottes und seines Christus, und zwar mit Hingabe und Leidenschaft. Nein, Gott offenbart sich heute nicht durch Zeichen und Wunder und große Machttaten, sondern durch sein geschriebenes Wort. Er schafft auch heute nicht Frieden in und für diese Welt und unter den Völkern. Und er will heute auch nicht alle Menschen retten, obwohl es zu seinem Willensabschluss gehört. Ist er aber in seiner Rettungs- und Heilsgeschichte daran gebunden? Wenn wir lesen, dass so wie sie in Adam alle sterben, in Christo alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber, nach der göttlichen Reihenfolge. Verstehen wir? Ein jeder nach der göttlichen Reihenfolge. Das ist wichtig, das mitzuerkennen. Er wird alle retten, weil er der Retter aller Menschen ist. Aber das Programm für heute, das ist nicht die ganze Schöpfung, sondern nur eine Auswahl. Und diese Auswahl sind Glieder an dem Leibe des Christus. Erst wenn der ganze Christus vervollständigt ist, dann wird es in Gottes Heilswerkstatt weitergehen. Natürlich über Israel zu den Menschen und Geschöpfen der Himmelswelt und alles, was unten aufgespart ist. Ja. Und die, die es heute betrifft und die Leben aus Gott haben, die werden auch nicht auf der Stelle nach oben geholt und entrückt, sondern sie werden in Leid und große Spannungen und Kämpfe hineinwachsen, hineinsterben in das Christuswesen. Er erlöst auch nicht die Schöpfung in ihrem Schrei nach Erlösung und ihrem Verderben. Und er macht sich auch nicht heute alles untertänig, obwohl er zum Haupt über das All gesetzt ist. Merken wir die Unterschiede von dem, was Gott tut, getan hat, heute tut und in Zukunft tun wird. Ich versuche, die Zeugnisse und Gedanken nochmals zusammenzufassen. Gott tut nicht alles mit allen zu gleicher Zeit, sondern er hat einen Heils- und Rettungsplan für das erschaffene Weltall. Auch seine Methoden zur Rettung aller sind unterschiedlich und verschiedenartig. Wenn wir also von dem Heute und Jetzt reden, dann meinen wir die gesamte Heilszeit der Gemeinde, grob gesehen von der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Parallel dazu müssen wir sagen, es ist die gleiche Zeit von Israels Zurückstellung bis zu ihrer Wiederannahme. Denn erst, wie viele Jahrzehnte habe ich gebraucht, um das zu verstehen? Denn aus ihrem Fall, Vergehen, Verblendung, Verstockung, aus ihrer Zurückstellung ist uns Nationen das Heil, die Rettung geworden. Früher brauchen wir uns da nicht einzureihen. In der Geschichte, auch nicht in der Heilsgeschichte. Auch wenn wir vieles geistlich übertragen dürfen. Vorher waren wir als Nationen nicht heilsberechtigt. Was wird aber werden, wenn Gott sein Volk wieder seiner Bestimmung zuführen wird? Ich habe gerade eingeschaltet. Das wird Leben aus Tod für ganz Israel und der ganzen Welt sein. Und deshalb ist die Heilsgeschichte Gottes mit dem, was er in den verschiedenen Zeitabschnitten und an den verschiedenen Heilsträgern tut, für einen jeden Kind Gottes im Verstehen der Schrift unerlässlich. Das heißt, dass Gott in der Vergangenheit andere Methoden, Absichten und Ziele verfolgt, wie jetzt und heute. Und das, was heute Gültigkeit besitzt, nicht ohne weiteres für alles andere anwendbar ist. Lassen wir uns den Blick für das, was jetzt und heute von Gott gewollt ist, nicht verdunkeln. Zweifelhafte Programme, Parolen und Methoden wollen uns ablenken, das Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus völlig zu erfassen. Wir beenden den Dienst und beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, du hast uns auch heute Abend einen Blick in dein Wort und deine Absichten tun lassen. Auch wenn wir nach außen nicht viel von deiner Allmacht und deinem Vermögen sehen, vollführst du doch deinen Rettungsplan so vollkommen und einzigartig. Wir werden einmal ohne Ende das Staunen lernen, weil du voller Gütigkeiten und Barmherzigkeit bist. Auch mit uns als Erstlinge vollführst du deine Gedanken und hörst nicht früher auf, sie zu erfüllen, bis alles, deine ganze Schöpfung, so ist, wie du jetzt bist. Wir danken dir für diese Gedanken, die uns verändern, auch im Alltag Kleines klein sein lassen und Großes ganz groß werden lassen. Wir danken dir für diese Arbeit und Tätigkeit. Bitten auch heute Abend um Bewahrung und Schutz und deinen Gottesfrieden für uns und für deine Gesamtgemeinde, für dein auserwähltes Israel und für die gefangenen Geiseln. Du bist treu über unserer Vorstellung hinaus und wirst vollenden, was du begonnen hast. Amen.